Der Boden war noch immer gefroren und es war bitterkalt, wenn sich morgens die Kommandorufe in den fiebrigen Hungerschlaf des Mädchens bohrten. »Los, los, raus, schneller!« Stöhnend erhob sie sich von ihrem Lager, setzte vorsichtig den Fuß auf den Rand der unteren Pritsche und spürte den stechenden Schmerz in ihren frostklammen Fußsohlen. Sie kratzte an den Läuse- und Flohbissen unter ihren Lumpen, die man nie auszog, weil es so kalt war, aber auch, weil nichts zu zerrissen oder schmutzig war, um gestohlen zu werden. Dann schlüpfte sie in die Überreste ihrer Schuhe, die ihr nachts als Kissen dienten, und tastete sich halbblind vor zur Barackentür. Das heißt, sie glaubte, dies alles zu tun. Sie spürte den Schmerz in den Füßen und die Bisse des Ungeziefers. Sie hörte die Kommandos. Sie sah und registrierte ihre eigenen Bewegungen, langsam und gedehnt wie in Zeitlupe. Sie spürte die ungeheure Schwere in jedem Körperteil und erlebte, was es wirklich bedeutete, keinen Finger rühren zu wollen, zu können. In Wirklichkeit blieb sie meistens auf der Pritsche liegen, bis eine barmherzige Mitgefangene sie hinausscheuchte auf den Appellplatz zum Zählen. In dem eisigen Moment, als sie endgültig erwachte, nahm die Panik sie in den Würgegriff. Sie würde es nicht rechtzeitig nach draußen schaffen. Wo sind die Schuhe? Schnell, schnell! Das Mädchen wusste, dass ihm die Gefangene, die sich die Mühe gemacht hatte, sie zu wecken, vermutlich das Leben gerettet hatte. Aber es war ein Leben, das ihr zu diesem Zeitpunkt nicht mehr viel wert war. Und sie trug es auf dieselbe unausweichliche Weise wie ihre lausigen Lumpen. Dann begann der Marsch zur Fabrik, wo die Häftlinge für einige Wochen ihren Beitrag zur deutschen Kriegsmaschinerie leisten mussten. Sie blieben nie länger am selben Ort. Da sich die Alliierten jetzt im Vorfrühling 1945 von allen Seiten näherten, wurden die Gefangenen ständig verlegt und mal in Güterwaggons, mal zu Fuß, kreuz und quer durch Deutschland verfrachtet. Wo sie in diesem Moment waren, wusste das Mädchen ebenso wenig, wie sie wusste, dass die Befreiung so kurz bevorstand. Und hätte es ihr jemand erzählt, sie hätte es nicht geglaubt oder zu schätzen gewusst. Sie hatte ihren eigenen Traum von der Befreiung. Und der Befreier, auf den sie wartete und von dem sie wusste, dass er bald, sehr bald zu ihr kommen würde, diesen Befreier mochten andere vielleicht fürchten, sie aber nicht. Sie sehnte sich danach, geborgen in seinen Armen schlafen zu dürfen. Schlafen. Schlafen. Die Mutter hatte sie mit diesem seltsamen Liebesmärchen von Matthias Claudius vertraut gemacht, Der Tod und das Mädchen. Das Mädchen: Vorüber, ach, vorüber. Geh, wilder Knochenmann, ich bin noch jung, geh lieber und rühre mich nicht an. Der Tod: Gib deine Hand, du schön und zart Gebild. Bin Freund und komme nicht zu strafen. Sei gutes Muts, ich bin nicht wild. Sollst sanft in meinen Armen schlafen. Oh ja, schlafen zu dürfen. Geborgen und sanft in den Armen des Todes, der Mutter. Doch noch nicht jetzt. Jetzt marschierten sie zur Fabrik, wo sie ihr tägliches Pensum an dünnen Metalldrähten in Glühbirnen zu montieren hatten. Wer die Quote nicht erfüllte oder mangelhaft arbeitete, wurde der Sabotage angeklagt und auf der Stelle erschossen. Im besten Fall kam man mit geschorenem Haar davon. Letzteres erschien ihr schlimmer, wie die endgültige Demütigung. Sie wollte ihrem Befreier mit Haar entgegentreten, auch wenn es voller Läuse war. Du schön und zart Gebild. Doch sie war schrecklich ungeschickt, besaß zwei linke Hände, wie es zu Hause immer hieß. Ihre Handarbeiten waren heimlich von der Großmutter vollendet worden. Das Mädchen erinnerte sich an einen Kreuzstich, den sie in der zweiten Klasse anfertigen sollten. Der kleine Stofflappen wurde unter ihren linkischen Bemühungen immer schmuddeliger, bis die Großmutter kam und eine gelbe Ente mit rotem Schnabel herbeizauberte. Hier konnte ihr die Großmutter nicht helfen. Doch das Mädchen hatte einen Schutzengel, der ihr beistand. Sie wusste, dass er, sie, da war. Denn niemand kam auf die Idee, die zerstörten Glühbirnen, die sie ablieferte, für den Versuch einer heroischen Widerstandskämpferin zu halten, den deutschen Sieg zu sabotieren. Niemand zweifelte an ihren ehrlichen Versuchen, ihr Bestes zu geben, was später ebenfalls auf ihr umfangreiches Schuldkonto geschrieben werden würde. Und so passierte nie etwas Schlimmeres, als dass sie den Abort schrubben musste. Damit war sie vollkommen zufrieden und erledigte ihren Auftrag gewissenhaft.
Sie hörten »Gebranntes Kind sucht das Feuer« von Cordelia Edvardsson. Aus dem Schwedischen von Ursel Allenstein. Gelesen von Nina Kunzendorf. Mit einem Nachwort von Daniel Kehlmann. Gelesen von Ulrich Nütten. Ein Hörbuch des Argon Verlags.